Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir mehr. Heute wieder mit unserem Christopher.
Hallo und auch heute wieder mit Sarah. Grüß dich, Sarah.
Hallöchen. So, Christopher, heute bist du derjenige, der einen Zettel oder einen Plan hat und ich lehne mich jetzt zurück und bin gespannt.
Ja, na, ich habe tatsächlich heute meinen Zettel.
Cool.
Komischerweise aber eigentlich nur eine Karteikarte, um die wichtigsten Sachen nicht zu vergessen. Und ich glaube schon in dem Moment, als ich die Karteikarte geschrieben habe, hatte ich die alle auswendig gelernt. Also, es gibt heute mal einen Zettel.
Erzähl mal.
Auf dem Zettel steht ganz oben eine Frage, die ich an dich habe. Und zwar, denkst du, dass es okay ist, wenn wir eine Künstlerin oder einen Künstler besprechen, die oder der einen Major-Plattenvertrag für einen Großteil der Karriere hatte oder hat?
Ja. Ich bin da total tolerant mit diesen Mainstreamlingen.
Okay.
Nö, mach.
Nee, das war auch nicht wirklich meine ernsthafte Frage. Die ernsthafte Frage, die ich wirklich habe für heute, die wir uns mal irgendwie vielleicht am Ende da nochmal beantworten können oder auch nicht, ist, warum es eigentlich in der Musik so ist, dass für jeweilige Künstler und Künstlerinnen das Genre meistens so festgeschrieben ist. Also man spricht ja häufig davon, keine Ahnung, die Rolling Stones sind halt irgendwie, machen Rockmusik oder Metallica macht Metal. Das ist immer so ein Label, was so einer Band oder einem Künstler oder einer Künstlerin dann so ein Künstlerleben lang anhängt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Weil in anderen Kunstformen ist das eigentlich nur ganz selten so. In der bildenden Kunst sind das einfach bildende Künstler. Die werden vielleicht dann noch beschrieben mit, okay, das ist eine Malerin und das ist ein Bildhauer. Da geht es aber nur um die Technik und nicht wirklich um das Genre, was sie machen. Ne? Und wenn ich jetzt in der Literatur schaue, da gibt es zwar so diesen Bereich, der wird aber eigentlich ja nicht als ernsthafte Kunst angesehen. Also wenn man jetzt sagt, okay, die Autorin schreibt immer Krimis, dann ist das halt irgendwie so das Krimi-Genre. Aber eigentlich spricht man eher davon, ob jemand Prosa veröffentlicht oder eher im Poesiebereich unterwegs ist. Also das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht.
Oh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also gerade was bildende Kunst angeht, denke ich schon, dass wir da auch in Kategorien denken. Also Baselitz ist der die Leute verkehrt rum aufgehängt hat. Und was weiß ich, um mal platt zu bleiben, Dali ist der mit den schmelzenden Uhren und Miro ist der mit den schwarzen Rändern. Und also ich glaube schon, dass wir Leute kategorisieren. Und Picasso ist der aus dem Rahmen fällt, weil er mehrere Phasen hatte.
Ja, und das ist aber eher der Punkt. Also selbst jetzt irgendwie in Dalí oder in Baselitz, die haben ja aber trotzdem auch verschiedene Themen in ihrem Werk behandelt und über ihre ganzen Karrieren verschiedene Themenbereiche bearbeitet. Das ist ja jetzt nicht so, oder auch, ne, auch ein Gerhard Richter zum Beispiel, der ist ja nicht nur figürlich oder nicht nur abstrakt, sondern er hat ja ganz verschiedene Themen und auch ganz verschiedene Techniken in seinem Künstlerleben behandelt.
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also da müsste man ja quasi dann an der Stelle in der Musik noch über Songtexte oder so reden.
Ja.
Was wir ja jetzt auch schon ein paar Mal hatten, dass wir gesagt haben, was weiß ich, Dune kann ich mich erinnern, die halt sich hauptsächlich an Science-Fiction-Themen abarbeiten. Also selbst da gibt's ja so eine gewisse monothematische Richtung.
Ja, oder wenn man es vielleicht weglässt, sagt, okay, man hat es vor allem mit den, also ich gehe jetzt mal von den Bereichen aus, die uns besonders interessieren, nämlich Menschen und KünstlerInnen und Bands, die interessante Sachen machen, die sind halt in aller Regel neugierig und die sind ja gar nicht so leicht, also wir hatten das Thema ja schon häufiger, sind ja meistens auch gar nicht so leicht einzuordnen, dass die immer nur das und das machen, sondern die entwickeln sich und da ist eben über den Wirkungszeitraum, passieren da ja unterschiedliche Sachen, sowohl musikalisch als auch textlich. Ne?
Aber das bringt uns vielleicht wieder auf deine Frage ganz vom Anfang zurück, mit dem Major-Plattenvertrag. Ich glaube, für Labels ist es schon einfacher, wenn man KünstlerInnen kategorisieren kann. Weil jetzt was zu verkaufen und zu sagen, hört es euch mal an, ist eigentlich ganz cool, ist vielleicht ein bisschen kniffliger, als zu sagen, die Band macht dieses und jenes.
Ja. Ja, das ist vielleicht der gute Einstieg. Wir schauen uns heute eine Künstlerin näher an, die eben besagten Major-Plattenvertrag über 30 Jahre hatte. Kann gar nicht genau sagen, ob sie ihn noch hat. Ich weiß aber, dass sie das letzte Album, was sie jetzt vor 3 Jahren veröffentlicht hat, auf einem Indie veröffentlicht hat. Sie hat einen Großteil ihrer Karriere einen Major-Plattenvertrag gehabt und trotzdem sich sehr stark weiterentwickelt. Sie hat aber das Label, oder sie hat sehr früh ein Label bekommen und ich glaube, in der breiten Wahrnehmung hat sie dieses Label auch nie verloren.
Okay.
Und zwar ist die Künstlerin PJ Harvey.
Mhm.
weiß nicht, ob der dir was sagt. Wahrscheinlich schon.
Tatsächlich, der Name ja. Ich könnte sie jetzt weder kategorisieren, noch hätte ich sie vor Augen. Ich glaube, die hat einfach immer irgendwo mit stattgefunden, aber nicht so, glaube ich, in meinem schärferen Blickwinkel.
Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Ist, glaube ich, wenn man in so Diskussionen, ich sag mal, die typische Kneipendiskussion, ne, wenn man da so den Namen fallen lässt, nicken da ganz viele. Und ist aber auch mal wieder so eine Künstlerin, wo ich den Eindruck habe, nicht viele hören die bis ins Detail oder könnten beschreiben, wofür sie so steht oder was so ihre letzten Alben waren. Und ich würde sagen, da steigen wir mal ein. Ich spiele dir mal einen Song aus ihrer, also wir gehen heute chronologisch vor, weil das aus meiner Sicht ganz interessant ist. Und ich spiele dir jetzt mal einen Song aus ihrer frühen Karrierephase vor. Da kommt auch das Label so ein bisschen her, was viele mit ihr verknüpfen. Und dann gehen wir aber ganz langsam so weiter durch. Und zwar möchte ich dir den Song Rid of Me vom gleichnamigen Album von 1993 vorspielen.
Alles klar, ich bin gespannt.
Ich möchte noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Song geht es teilweise inhaltlich sehr herb zu. Also das charakterisiert ihre frühen Platten, dass sie da sehr explizit mit ihrem eigenen Umgang mit Liebespartnern zum Beispiel spricht. Also das textlich ist es eher roh und vor allem bei diesem Song solltet ihr aufpassen, der fängt relativ leise an und wird dann aber sehr, sehr laut.
Das war für den Major-Label-Song aber ganz schön sperrig.
Ja, ich weiß.
Betonung auch auf schön.
Also, ich weiß gar nicht, ob sie so ganz genau wussten, worauf sie sich eingelassen haben.
Mhm.
Ich glaube aber, dass das Vertrauen zunächst durch den Ruf kam, den Polly Harvey da schon hatte, und durch den Produzenten, den sie hatte. Erzähle ich dir aber gleich nochmal. Also die Vorgeschichte ist ein bisschen, das Album ist ihr zweites Studioalbum von 1993. Sie hat zu der Zeit die Band, die sie hatte, noch, oder die Band ist noch unter dem Namen PJ Harvey Trio gelaufen. Also sie war mit zwei Mitmusikern unterwegs und die beiden Mitmusiker hatte sie aus einer Vorband. Also ursprünglich wurde sie mal von einem Typen namens John Parrish für eine Band in Großbritannien mit dem Namen Automatic Dalamini eingeladen und hat mit denen exzessiv, ich glaube, von ungefähr 88 bis Anfang der 90er getourt. Also die haben, glaube ich, auch zwei oder drei Alben aufgenommen. Das war aber vor allem eine Tourband. Die waren so, sagen wir mal, in dem Post-Punk, frühen Crunch unterwegs. Und da hat sie vor allem Gitarre gespielt, hat aber auch ein bisschen gesungen. Aber sie war jetzt hauptsächlich da eigentlich als Gitarristin eingestiegen. Und das schon sehr jung. Ich glaube, sie ist mit 18 da eingestiegen. Diese John Parrish hat sie da auch irgendwie gut gefordert und hat da irgendwie darauf geachtet, dass sie sich entwickeln kann, auch musikalisch. Und dann hat sich die Band aber 92 aufgelöst und PJ Harvey hat diese ganze Energie, die sie hatte irgendwie zu der Zeit und vor allem auch eine große Wut, hat sie mit in ein Solo-Projekt genommen. Sie hatte schon ein paar eigene Songs geschrieben und hat sich gedacht, okay, das ist die Möglichkeit, ein Solo-Projekt aufzunehmen. Und laut eigener Aussage hat sie gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch die letzte Chance, irgendwie eine eigene Platte aufzunehmen. Und dann hat so laut eigener Aussage gesagt, jetzt gebe ich da alles rein, was ich habe, ne, aller Energie.
Mhm.
Das Album war zumindest ein Indie-Erfolg, ne? Also das war eben auch auf einem Indie-Label, aber so, sagen wir mal, irgendwie sehr gute Kritiken bekommen. Die ist damit auch zu John Peel gekommen. dem bekannten Radio-DJ bei der BBC. Das war quasi so ein Indie-Erfolg. Und mit diesem Indie-Erfolg hat sie sich eben dann diesen Plattendeal gesichert. Also sie war dabei bei Island Records. Ich weiß gar nicht, zu welchem anderen Major die noch gehören. Aber auf jeden Fall haben die schon einigermaßen eine Ahnung gehabt, worauf sie sich einlassen. Und für dieses zweite Studioalbum haben, da weiß ich aber gar nicht mehr, ob sie das verantwortet hat oder das Label, war dann Steve Albini der Produzent, und der ist relativ bekannt, weil der so im, sagen wir mal, mainstreamischen Indie mit allen großen Bands irgendwie gearbeitet hat. Also der hat halt mit den Foo Fighters und mit Nirvana und mit allen großen Namen irgendwie schon mal gearbeitet, ne? Und der ist sehr bekannt.
Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Ja, wenn du bis hierher gesagt hast Indie, dann meinst du tatsächlich ein Independent-Label, also jenseits, ja, oder neben dem Mainstream.
Ja.
Weil als ich mir das jetzt angehört habe, den Song, den ich auch noch nie gehört habe, dann dachte ich, ja, das ist, glaube ich, so ein typischer Song, der einfach so diesen Sticker Indie-Rock aufgeklebt kriegt, weil man es sonst irgendwie schlecht kategorisieren kann. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe, oder?
Genau. Also es ist, wenn ich jetzt von Indie gesprochen habe, dann auf jeden Fall von, sagen wir mal, dieser ganzen DIY-Rockkultur, die es so gab, die eben aus irgendwie teilweise aus dem Postpunk kam, die aber auch teilweise so aus diesem Crunch-Bereich kam. Da sprichst du genau einen Punkt an, der vielen halt in den Reviews auch schwer gefallen ist, ne? Also es war halt jetzt irgendwie kein richtiger Punk und kein richtiger Post-Punk. Es war aber auch kein Grunge. Es war halt irgendwo dazwischen. Und keiner hat so richtig einen Namen dafür gefunden. Man hat sie dann tatsächlich so mehr in dieser Crunch-Ecke aufgehangen, weil dann gab es auch irgendwie die Situation, dass wohl Kurt Cobain irgendwo öffentlich gesagt hat, für ihn war dieses Album eine Inspiration für das dann spätere In Utero-Album von Nirvana. Ich glaube, man hat das dann einfach... Man hat dann sehr schnell vielleicht auch diesen Sticker PJ Harvey gefunden. Also hat man gemerkt, okay, da ist eine junge Frau, die auch Sachen macht, die jetzt für Frauen nicht so üblich waren. Also einen relativ abwechslungsreichen, aggressiven Gesang, einer aggressiven Gitarre. Also sie war ja da tatsächlich so, sagen wir mal, 92, 93 an einer Position, die noch nicht viele Frauen da in der Musikindustrie dann auch eingenommen haben, eben mit diesem Major-Label dann auch in der Hand. Ne?
Okay.
Ihr wird gern so ein bisschen im Nachhinein auch das Label Feministin aufgesetzt, wo sie sich nicht dagegen wehrt, aber wo sie sagt, ich habe jetzt nicht mit der Intention, also ich habe jetzt nicht da gesessen und habe gedacht, ich schreibe jetzt feministische Kampflieder, sondern sie sagt, das ist ein Thema, was ihr wichtig ist. Aber das Album hat sie, da spielen natürlich stark eigene Erfahrungen, vor allem in Beziehungen oder in Trennungsphasen eine Rolle. Aber es ist jetzt auch nicht ein rein autobiografisches Album. Aber sie macht dann schon manche Sachen sehr explizit. Und es gibt auf dem Album noch einen zweiten Song, den wir heute nicht anhören, der aber sehr empfehlenswert ist. Der heißt Man Size, wo sie, sagen wir mal, das auch ein bisschen umdreht, ne? Wo sie, also der hat nicht diesen sehr hochfrequenten, schreienden Gesang, sondern der hat so eine ganz passiv-aggressive Rhythmik und einen passiv-aggressiven Gesang. Und sie singt aber dann übertragen sowas wie, na, ich habe die Größe eines Mannes und ich brauche nicht schreien, ich werde trotzdem gehört und ich habe meine Lederstiefel und meine Lederjacke an und ich werde trotzdem gehört. Also wo sie das so ein bisschen passiv-aggressiv rumbringt, und der ist wirklich empfehlenswert, weil den gibt es auf dem Album in zwei Versionen. Einmal in einer Akustik-Variante, wo sie selber Cello spielt, auf eine sehr experimentelle Art und Weise, und dann nochmal in einer Rock-Version. Auch sehr empfehlenswert.
Wie kam die denn dann mit dem Start zu einem Major Label?
Also das Album hat schon auf dem Major stattgefunden, Rid of Me. Das war schon das zweite Album. Das habe ich, genau, muss ich vielleicht ein bisschen exakter machen. Also das erste Album, Dry, das war auf dem Indie, und dieses Song, den wir jetzt gehört haben, aus dem zweiten Album, Rid of Me, der war dann schon auf dem Major. Also sie hat quasi mit diesem Indie-Erfolg aus dem ersten Album den Major-Deal bekommen und hat dann dieses Album abgeliefert, eben dann auch mit dem Produzenten, der schon einen Namen hatte.
Okay.
Der Produzent ist übrigens für die Produktion sehr kritisiert worden, weil alles eben sehr, sehr roh klingt und viele der Meinung waren, okay, dann brauchst du auch keinen Produzenten, das kann man quasi wie auf ein Demo aufnehmen, weil da alles schön gescheppert hat und schön rau war. Er hat das, glaube ich, nicht weiter kommentiert. Interessanterweise, es gab dann später nochmal Demo-Aufnahmen, die veröffentlicht wurden. Und zwar heißt das, wurde kurz nach diesem Album als 4-Track-Demos veröffentlicht. Das sind quasi die Sachen, die sie auf einer 4-Spur-Maschine selber aufgenommen hatte. Und die klingen halt noch roher. Ne? Die hat sie bei sich zu Hause aufgenommen.
Ja, das sind immer die Klugscheißenden dieser Welt.
Ja, ja. Man muss halt auch sagen, also diese ganze rohe Energie, die sie transportiert und diese ganze Wut, die braucht halt auch eine Ausdrucksform und da brauchst du keine total durchpolierte Produktion dafür, ne? Also da, man muss ja auch sagen, die waren damals halt immer noch zu dritt. Also das heißt, die hatten Schlagzeuger, einen Bassisten und sie an der Gitarre und Gesang. Und das hat ja gereicht.
Das wollte ich eben sagen. Ich würde vermuten, dass sie das auch gewollt hat, dass das roh und ungeschliffen klingt, weil es ja dann sozusagen auch zur Intention passt, wenn du sagst, die Texte sind dann teilweise so explizit, dann will man das ja nicht glatt gebügelt haben.
Genau. Das war also diese Phase, zwei Alben, PJ Harvey Trio. Und das hat sich dann aber relativ schnell aufgelöst. Also die zwei Mitglieder sind dann ausgestiegen. Man muss aber auch dazu sagen, es war allgemein, also war das eine sehr schwierige Phase für die Band, weil sie sehr viel auf Tour waren, was sehr anstrengend war. Und PJ Harvey eben auch privat, wie gesagt, so in Trennungssituationen war und aus ihrer Sicht, so aus heutiger Perspektive, sagte, da ist einfach viel nicht rund gelaufen in ihrem Leben. Und es hat einerseits einen künstlerischen Ausdruck gefunden, hat aber auch andererseits dazu geführt, dass eben so die Band nicht sehr stabil war und das zu Spannung geführt hat. Sie hat dann aber für sich entschieden, ich mache solo weiter, also nachdem die beiden ausgestiegen sind. Und deswegen hat sich eigentlich der Name dann quasi nur minimal geändert. Das Trio ist also weggefallen und sie hat dann weitergemacht. Sie hat auch relativ zeitig weitergemacht. Es gab dann gleich 1995 das nächste Album mit dem Namen Is This Desire und dann 96 noch eine Kollaboration mit John Parrish. Das ist also der John Parrish, der diese Vorgängerband gegründet hatte und sie damit reingenommen hat. Und der ist tatsächlich eine sehr wichtige Figur in ihrer musikalischen Karriere, weil sie bezeichnet ihn selber als ihren Seelenverwandten, ihren musikalischen Seelenverwandten. Er hat also das 95er Album mit dem Namen To Bring You My Love hat er produziert und auf dem Album hat sie die Texte geschrieben und die Musik wiederum, die hat dann Mick Harvey geschrieben und er hat zwar einen ähnlichen Nachnamen wie sie, ist aber, also ist nicht mit ihr verwandt und hat vorher bei Nick Cave in the Bad Seeds oder zur selben Zeit bei Nick Cave in the Bad Seeds gespielt. Die haben zusammen dann dieses To Bring You My Love und auch das Nachfolgealbum von, ich glaube, 98 oder so, ist This Desire gespielt. Also in dieser Trio, also quasi wieder als Trio, aber dann nicht mehr als Trio benannt. Und zusätzlich hat die PJ Harvey zusammen mit John Parrish 1996 noch ein Album mit dem Namen Dancehall at Loose Point produziert und veröffentlicht, wo quasi nur die beiden miteinander kollaborieren. Also wieder sie Texte schrob und er, also John Parrish, die Musik geschrieben hat. Also eine sehr produktive Zeit und da verändert sich auch einiges in dieser. Also da geht man ein bisschen weg von der Aggressivität und mehr hin zu ein bisschen, ich würde sagen, ausgefeilteren Songstrukturen.
Und hast du den Eindruck, dass es trotzdem sie war, weil sie einfach vielleicht auch in ihren Lebensumständen wieder ein bisschen gefestigter war? Oder ist das, denkst du, dass das so ein Einfluss des Labels ist, dass halt gerne auch dieses Zeug an mehr Menschen verkaufen möchte?
Also das ist ganz sehr sie, weil die, also ich kenne vor allem To Bring You My Love und Is This Desire sehr gut. Das sind beides trotzdem sperrige Alben auf ihre Art. Ich kenne dieses Dancehall at Loose Point nicht so gut, aber die beiden anderen, was quasi ihre, sagen wir mal, ihre Alben sind, ihre Solo-Alben, die sind trotzdem noch sehr sperrig. Also wenn da ein Label was gewollt hätte, dann hat es das auf jeden Fall nicht erreicht, würde ich sagen.
Okay.
ich würde sogar sagen, das sind zwei ihrer wichtigsten Alben. Also die sind vielleicht nicht so bekannt, weil, also wie gesagt, vor allem das frühe Album Dry und auch das zweite Album, die sind halt sehr, sehr bekannt, weil da dieser, sagen wir mal, sehr aggressive Stil so rausgestochen hat und das bei den Leuten in den Köpfen geblieben ist. Aber auf den beiden Nachfolgealben hat sie angefangen, selber mehr Instrumente einzuspielen. Also die Instrumentierung wird ein bisschen komplexer. Es geht weg von diesem Drei-Instrumente-Thema. Und man merkt das sehr stark, wie sie selber sozusagen auf offener Bühne experimentiert. Das Ganze ein bisschen ausgefeilter wird und aber trotzdem nichts an, sagen wir mal, textlich stehen die den ersten Alben ja nichts nach. Also da geht es immer doch auch um beklemmende Themen in menschlichen Beziehungen. Da geht es um interessante Geschichten und die ist trotzdem noch laut. Also vielleicht nicht mehr auf jedem Song so laut und aggressiv, aber es ist trotzdem, ist es nicht gleich was glattpoliert ist. Also es ist schon trotzdem weit weg von dem Mainstream.
was ich spannend finde, möglicherweise nehme ich dir da jetzt auch was vorweg, aber war sie denn jemals so eine Kandidatin für die Top 10, also für die Charts ganz oben, oder war sie immer irgendwie einfach nur da?
Nee, das gab schon einige Alben, die auch Top 10-Platzierungen hingelegt haben. Also sowohl, ich glaube, ist das Desire, dieses sehr aggressive Album, hat sogar eine Top 10-Platzierung zumindest in Europa, also in einigen Ländern Europas hingelegt. Und auch später hat sie das gehabt, also spätere Alben auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, sie ist in weiten Teilen der Musikpresse auch so ein bisschen, naja, ich will nicht gleich sagen ein Darling, aber sie ist schon sehr, sehr gefeiert bei sehr vielen für einerseits diese Veränderung, die sie hingelegt hat und dieses Experimentieren und eben für ihre starke, ausdrucksvolle Art, Alben zu produzieren. Man sagt ja gerne nach, jedes Album bei ihr ist anders und trotzdem wertvoll und sehr sichtbar. Also ich muss dazu sagen, sie hat bislang 10 eigene Studioalben veröffentlicht und noch 2 mit John Parrish zusammen. Also 12 Alben in ein bisschen über 30 Jahren Karriere. Das ist schon auch ein sehr guter Rhythmus, ne? Also sie hat sehr viel veröffentlicht. Und auch wenn nicht alle gleich stark sind, habe ich doch den Eindruck, dass es sich auch nicht zu schade ist, zu zeigen, okay, hier verändere ich mich gerade und hier bewege ich mich gerade.
Naja, du musst ja über diese Zeit auch deine Produzenten oder das Label dazu bewegen, das immer wieder mit dir auch neu anzugehen. Weil, also, ich habe so immer den Eindruck, im Musikbusiness ist es halt so, du bist entweder total Fame oder du fällst halt auch schnell wieder hinten runter. Und das ist ja, glaube ich, das Kunststück, was sie geschafft hat, dass sie seit mehr als 30 Jahren immer irgendwie da ist.
Ja. Na, ich glaube, ich weiß nicht, wie die Diskussionen beim Label so sind, aber was man so an den Chartplatzierungen und Verkaufszahlen sieht, ist, dass die Alben sich immer gut verkauft haben. Mhm. Vielleicht nicht immer sehr gut, aber immer gut. Also auch immer konstant, und sie hat sehr konstant auch abgeliefert. Ne? Da kommen so im Schnitt alle 3 Jahre kommt da ein Album raus. Also das ist vielleicht so die Label-Perspektive dabei. Bei den Produzenten ist es so, dass sich das im Laufe der Jahre sehr stark konzentriert hat. Ich habe vorhin gesagt, sie hat irgendwann den Namen Trio abgelegt, aber eigentlich muss man seit vielen Jahren von einem wirklichen Trio sprechen. Da ist nämlich sie, die hauptkreative Kraft ist und die das hauptsächlich treibt. Da ist eben der so besagte John Parrish, der mittlerweile auf so gut wie allen Alben, also auf den, sagen wir mal, 6, 7 letzten Alben immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Vor allem, was das Schreiben eben von Musik anging und auch das Spielen von Instrumenten. Und dann gibt es sozusagen ihren Haus- und Hofproduzenten, dem Namen Flood. Also das ist ein Akronym, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Und dieser Flood ist seit mindestens auch 5, 6 Alben die Konstante. Also der produziert schon sehr lange diese Alben mit und hinterlässt da auch seine Spuren. Und diese als Trio und insbesondere diese Kombination John Parrish und PJ Harvey, die machen eigentlich diese treibende Kraft aus. Also ich habe mal ein Interview mit den beiden gehört und die sagen voneinander, also sie verstehen sich so unglaublich gut, dass sich quasi gegenseitig Blicke zuwerfen können und dann irgendwie neue Ideen entwickeln und auch beide keine Angst haben, irgendwas einzubringen in diese kreative Beziehung.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund von John Parrish sagen? Also du hast ja vorhin gesagt, dass er die sehr junge PJ Harvey zu sich geholt hat in die Band, aber wo stand er denn zu dem Zeitpunkt? Also was war er denn für eine Figur?
Also der war auch noch relativ jung. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber war auch Anfang seiner 20er Jahre, hatte in verschiedenen Bands gespielt. Wie gesagt, diese Automatic Dalamini war so sein Hauptprojekt. Die haben auch, vor allem was so das Touren angeht, waren die relativ erfolgreich in ganz Europa. Die Platten haben sich meistens nicht so gut verkauft. Und er hat in Anfang der 90er auch angefangen, so in der britischen Alternative- und Indie-Szene auch Platten zu produzieren von anderen Leuten. Er gilt so ein bisschen als Multi-Instrumentalist, also er spielt alles Mögliche an Instrumenten. Und ich würde sagen, er ist so ein bisschen ein musikalischer Kopf hinter diesem. Also der hat eine hohe Musikalität einfach. Ne? Also der kann ganz viele Instrumente spielen, der kann ganz wirklich auch komplizierte Arrangements sich ausdenken, die gut funktionieren. Er hat, wenn ich das richtig sehe, so seine eigene Solo-Karriere irgendwann ganz schön zurückgeschraubt und ist vor allem eben so im Produzenten und ja, sagen wir mal, in Kollaboration mit anderen MusikerInnen, vor allem eben in Großbritannien unterwegs.
Okay. Wir sind jetzt Ende der 90er angekommen?
Nee, wir sind noch Mitte der 90er. Also okay. Wie gesagt, das ist das dritte Studioalbum mit dem Namen To Bring You My Love, ist 95 erschienen. Daraus hören wir gleich noch ein Stück. Was vielleicht auch noch interessant ist, 96 ist ein Duo erschienen. Also es gab ein Nick Cave and the Bad Seeds Album, auf dem zwei interessante Duo-Stücke drauf sind. Das eine ist ein Stück mit Kylie Minogue, was, glaube ich, relativ bekannt ist. Mhm. Sehr empfehlenswert. Und das andere ist der Song Henry Lee mit PJ Harvey, der auch sehr, okay, sehr spannend ist. Hören wir heute auch nicht, weil wir zu wenig Zeit haben. Aber es ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp.
Eine Menge, was man in den Shownotes dann nacharbeiten kann.
Genau,
ja,
genau, genau. An der Stelle sei auch dazu gesagt, also zu der Zeit hat auch PJ Harvey eine ganz kurze Beziehung mit Nick Cave gehabt, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Nick Cave in seinem Album, ich glaube, das heißt The Boatman's Call, sehr viel die Trennung verarbeitet hat. Also das sind sehr viele Stücke, die sich dann auf PJ Harvey beziehen. Also das hat sich auch gegenseitig ganz gut beeinflusst.
Okay.
Genau, und wir hören jetzt aus dem Album To Bring You My Love den Song Down by the Water, weil ich denke, dass der diesen Wechsel ganz gut rüberbringt, was da künstlerisch passiert ist.
Mhm. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler, she'll never know just what I found, that blue-eyed girl. Das war eine sehr interessante, sehr angenehme Instrumentierung,
ja,
die sie da hatten.
Kannst du da ein bisschen nachvollziehen, dass ich denke, da hat sich deutlich was verändert?
Mhm. Durchaus. Also es ist ja trotzdem nicht gefällig, aber ja, weniger aggressiv, würde ich sagen. Also dann doch irgendwie. Freundlich ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber innerlich vielleicht ruhiger geworden.
Naja, also ich habe so den Eindruck, es ist vielleicht, also in dem Song jetzt gar nicht so sehr passiv-aggressiv, aber da ist schon, also dieses Album hat eher so ein bisschen so tendiert eher zum Passiv-Aggressiven, wenn man sich das als Ganzes anhört.
Mhm.
Vor allem habe ich den Eindruck, dass da immer noch Spannung drin ist, wenn man es mal ganz neutral sagt. Und was auch sehr deutlich ist, also was so ein bisschen zu ihrem Repertoire gehört, würde ich sagen, sie arbeitet sehr häufig mit so Kontrasten zwischen laut und leise. Ja, da sind Flüsterpassagen dabei und da sind lautere Passagen dabei. Das ist ja das, was sie auf den ersten Alben auch sehr stark ausgelebt hat. Also ja, auch dieses Rid of Me, das ging ja erst sehr sanft los oder was heißt sanft, also vor allem leise los mit schon fast einem Flüstergesang und dann wurde das laut aggressiv. Dann gab es aber auch so eine Hintergrundstimme, die irgendwie dann wieder viel leiser war. Also das ist schon was häufiger in ihren Songs dann mal auftaucht.
Das ordnet jetzt das erste Lied auch nochmal ein. Da habe ich jetzt gedacht, das war einfach nur so um des Jumpscares willen gemacht. Aber das ist sozusagen was sich durchzieht bei ihr.
Beide Aussagen sind richtig. Das zieht sich durch bei ihr. Das war aber für vor allem dieses Rid of Me war das auch so geplant. Also das soll bewusst, sollte das den Hörer, die Hörerin dazu bringen, da aufzudrehen, das Gefühl zu haben, okay, das ist alles viel zu leise und dann kracht sie da richtig rein. Okay. Das ist auch der Opener dieses Albums, also ne, das muss man auch dazu sagen. Und da haben logischerweise alle das Gefühl, okay, das ist aber hier ganz schön leise. Also beides, sie wollte damit schon schocken. Es gehört aber auch, vor allem auf den späteren Alben merkt man es sehr deutlich, zu ihrem Repertoire. Also zwischen laut und leise zu wechseln, aber auch Er hat mittlerweile eine unglaubliche Bandbreite an Stimme entwickelt, auch zwischen verschiedenen Tonhöhen zu spielen.
Was du noch gar nicht gesagt hast, was mich aber jetzt interessiert, nachdem ich auch ein bisschen mehr auf den Text gehört habe, was ist sie denn für eine Landsfrau?
Sie ist aus Großbritannien, sie ist in Dorset, im Süden von England groß geworden, hat dann eine ganze Zeit in London gelebt und tendiert immer wieder zurück zur Richtung Land und Dorset. Also sie lebt wohl auch da auf dem Land mittlerweile. Und das ist auch ein interessanter Punkt, weil sie hat an verschiedenen Stellen ihrer Karriere verschiedene Wechsel hingelegt. Also sie ist gerade in dieser Phase von Rid of Me, ist sie gerade aus London zurück aufs Dorf gekommen, weil sie das Gefühl hatte, sie muss heilen und sie muss mal weg von allem. Sie ist dann später wieder durchs exzessive Touren auch doch eher wieder in London geblieben. Ist denn in der Phase, aus der wir jetzt gerade so langsam rausgehen, also nach den beiden Platten To Bring You My Love und Is This Desire, so gegen Ende der 90er, Anfang der 2000er, ist sie dann für eine Zeit lang in den USA gewesen. Hat da auch ein Album produziert mit dem Namen Stories from the City, Stories from the Sea, weil da eben Songs dabei sind, die in Großstädten, vor allem eben in New York entstanden sind. Und Songs, die auf dem Land entstanden sind. Also sie hat da schon immer mal wieder gewechselt zwischen den Extremen auch.
Na, ich hatte mich jetzt tatsächlich gewundert, weil ich am Anfang auch dachte, das klingt britisch. Und aber jetzt bei dem Song, wo sie so explizit singt, Water und Daughter, da hätte ich jetzt eher das also für einen amerikanischen Akzent gehalten.
Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass sie sehr gern mit Sprache spielt und dass sie das singen und also dass sie den Text quasi auch akustisch oder phonetisch als Instrument benutzt. Und dass sie da, also sie spielt sehr stark, da kommen wir dann ganz später nochmal drauf, ganz am Ende, bei ihrem allerletzten Album, was jetzt vor 3 Jahren erschienen ist, da ist das auch so ein Motiv, was dann nochmal sehr stark rauskommt. Also ich würde sagen, sie erforscht schon immer, was sie mit Stimme machen kann. Und da ist eben auch Aussprache ein Thema.
Okay, das ist spannend.
Ja, ist auch Teil ihrer Entwicklung halt so, ne? Also sich immer weiter zu suchen und zu entwickeln. Also was auf den beiden Alben, wo wir jetzt den Song gehört haben, was da sehr prägnant ist, da fängt sie an, selber mehr Instrumente zu spielen und selber mehr quasi auch weg von der Gitarre zu gehen und dann sie hat zum Beispiel sehr früh in ihrer Karriere schon angefangen, Saxophon und andere Blechblasinstrumente zu spielen. Das taucht immer mal wieder auf den beiden Alben. Es tauchen aber auch Experimente ganz sanft und ganz vorsichtig mit Elektronik auf, also dass dann Effekte genutzt werden, beziehungsweise Synthesizer genutzt werden, aber jetzt nicht auf so einem Synthpop-Level oder so, ne, sondern wirklich so, sagen wir mal, im Hintergrund. Mhm. Aber also ist das sehr.
Hast du sie mal live gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay.
Als ich noch in Deutschland war, habe ich es irgendwie, weiß gar nicht, warum ich es verpasst habe. Und als sie dann in Australien auf Tour war, war ich gerade noch nicht hier. Aber ich hoffe drauf. Es ist ein Album für dieses Jahr angekündigt. Es sollte also bald eine neue Tour geben.
Weil das hätte mich jetzt interessiert. Also so diese Vielfalt, von der wir ja jetzt die ganze Zeit erzählen. Und beim Konzert ist es ja so, dass man, glaube ich, dass viele Leute schon hingehen, um das Bekannte auch zu genießen und nicht immer nur sich das neueste Album anzuhören. Von daher hätte es mich jetzt interessiert, wie sich das dann zusammensetzt.
Auch da erzähle ich dir ganz am Ende noch was. Das würde ich für jetzt nochmal aufsparen. Genau, was ich jetzt nochmal, worauf ich nochmal hinaus wollte, also aus meiner Sicht geht so Ende der 90er dann eine Phase zu Ende, die in ihrer Karriere sehr wichtig ist. Also dieser laute Start mit den beiden Alben und dann 3 Alben, also das John Parish-Album mit genannt, wo man merkt, okay, da bewegt sich jetzt sehr deutlich was. Also sie wird nicht ihr Leben lang diese sehr laute, sehr aggressive Musik machen, sondern sie wird diese Aggressivität im Text und sicher mitnehmen. Aber musikalisch findet da schon mal eine sehr starke Entwicklung statt. Interessanterweise kulminiert es dann im Jahr 2000 in diesem Album Stories from the City, Stories from the Sea, was aus meiner Sicht das poppigste aller ihrer Alben ist und auch tatsächlich das ist, wo ich am wenigsten mit anfangen kann. Es ist aber insofern interessant, weil sie da mit Tom York von Radiohead kollaboriert. Der singt da auf 3 oder 4 Songs sehr prominent. Und das hatte tatsächlich einen großen kommerziellen Erfolg. Also da hat sie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube über 1 Million Platten verkauft. Mhm. Ist aber tatsächlich, also da kulminiert auch so diese Sache mit dem Elektroniknutzen und vor allem ist die Produktion dann sehr, sehr clean. Da hat sie selber dann mal gesagt, okay, das ist so ein Album, da wollte ich, dass alles schön klingt. Da wollte ich, dass die Harmonien schön klingen und dass das alles noch so eine Schleife dran hat. Aus meiner Sicht ist es nicht so ein starkes Album, aber es reflektiert auch wieder, dass es sich nicht zu schade ist, in der Phase, in der sie gerade sich künstlerisch befindet, das dann auch zu veröffentlichen, was sie in der Zeit vertritt. Und das ändert sich. Und deswegen würde ich auch sagen, aus meiner Sicht ist das dann so eine Übergangsphase. Also es gibt eben dieses Stories from the City, Stories from the Sea. Und dann gibt es noch ein zweites Album, was dann weniger poliert ist. Das heißt Uhu Her. Das ist von 2004.
Das heißt bitte wie?
Uhu Her. Das ist quasi U-H, H-U-H, Her. Vielleicht spreche ich das auch einfach falsch aus. Das ist aber super interessant, weil da diese Entwicklung weitergeht. Also das klingt ein bisschen roher und zwar aus dem Fakt, weil sie es selber produziert hat. Also auf dem Album hat sie die Musik geschrieben, hat sie die Texte geschrieben, hat alle Instrumente bis auf ganz wenige eingespielt und es selber produziert. Das klingt dann wieder deutlich roher, ist aus meiner Sicht auch so ein Zwischenalbum, weil es jetzt nicht so die riesen Highlights hat, wenn man sich so die Songs anguckt, aber es ist interessant, diese Entwicklung zu sehen. Also kommen von diesem etwas cleanen, fast schon poppigen Album, dass sie dann selber das Gefühl hat, okay, hier muss sich wieder was ändern und hat das dann selber in die Hand genommen.
Würdest du sagen, dass sie bis dahin insgesamt eine Künstlerin war, die gesucht hat, wer sie ist und was sie macht? Oder kommt mir das jetzt nur so vor?
Ich glaube, das macht sie permanent. Das ist so der... Da kommen wir vielleicht schon ein bisschen auf diese Frage nochmal vom Anfang. Für sie gibt es, glaube ich, das Label nicht, was sie bedeuten muss, ne? Oder oder für sie gibt es das Label an ihrer Arbeit nicht, dass sie jetzt irgendwie ein Album abliefern muss, was ein gewisses Genre erfüllt.
Also geht es mehr um den Weg.
Genau, für sie ist es eine permanente Reise zu schauen, okay, welche Position bin ich gerade, was möchte ich gerade, was interessiert mich. Also sie sagt zum Beispiel in Interviews ganz regelmäßig, dass das Lernen von Instrumenten für sie ganz wichtig ist, weil sie dann jedes Mal mit einem ganz frischen Blick in was reinschaut, wo sie wenig Erfahrung hat und sie ist sich auch nicht zu schade, das dann gleich in ein Album reinzutragen. Und dann ist es halt nicht, man merkt ja an, dass sie jetzt nicht seit 30 Jahren Piano spielt oder seit 30 Jahren Harfe spielt oder so. Aber für sie ist es eine Art und Weise, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Und zu schauen, was kann sie mit ihrem Blick und ihrer Erfahrung mit einem Instrument anfangen, was für sie neu ist. Da geht es gar nicht drum um Perfektion, sondern geht es einfach nur darum zu schauen, okay, wie passt mir das und wie passt das zu meiner Arbeit.
Also auch so eine gewisse Freude am Neuanfang.
Ja, auf jeden Fall.
Wo sich ja viele Leute irgendwie schwer tun damit.
Nee, überhaupt, also damit tut sich überhaupt nicht schwer, eher im Gegenteil, habe ich den Eindruck. Also es ist ganz, ganz witzig, mit ihr, also Interviews mit ihr zu hören oder auch anzuschauen. Sie ist eine sehr offene, sehr freundliche Person und man merkt ihr quasi diese schon, ich will nicht sagen kindlich, weil das so verniedlichend ist, aber so diese Neugier auf alles, was da irgendwie inhaltlich, aber auch musikalisch ist. Und man merkt das ganz stark, dass sie das von Album zu Album noch mehr auslebt. Und ich glaube, weil du nach dem Suchenden gefragt hast. Ich glaube, sie ist da schon eine Suchende in dem Sinne, dass umso länger ihre Karriere dauert, umso mehr kann sie sich das erlauben, weil alle diese Alben sich konstant gut verkauft haben. Das heißt, für sie ist das eine Bestätigung erstmal. Ne? Das scheint ja irgendwie der richtige Weg zu sein. Sie hat dadurch keinen Druck vom Label. Sie kann damit einfach weitermachen. Also das heißt, ihr Handlungsspielraum wird da eigentlich immer größer.
Also es geht dann gar nicht so um Suchen aus Selbstzweifel, sondern Suchen aus Spaß an der Veränderung oder an der Entwicklung.
Ja, genau. Was da vielleicht sogar noch mit einhergeht, das kann ich an der Stelle vielleicht sagen. Sie arbeitet ja nicht nur musikalisch. Also sie hat über die Jahre auch angefangen, sich in anderen Richtungen der Kunst zu betätigen. Also sie hat zeitlang sehr stark in der Bildhauerei, war sie in der Bildhauerei aktiv. Sie war in der Malerei eine ganze Zeit lang aktiv und hat da auch jeweils dann, sagen wir mal, nicht einen ähnlich großen Erfolg gehabt, wie sie das jetzt in der Musik hat. Aber sie hat das schon auf einem hohen Niveau betrieben immer oder betreibt das immer noch auf einem hohen Niveau.
Und das passiert alles unter dem Namen PJ Harvey oder nutzt sie da andere Namen? PJ, nehme ich ja mal an, steht für was man dann vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennt.
In den künstlerischen Sachen kann ich es ja gar nicht so genau sagen. Also ihr voller Name ist Polly Jean Harvey. Das ist das PJ. Und den hat sie auf einem Album, glaube ich, auch mal benutzt, was zu Konfusionen führte, weil keiner so richtig wusste, wer denn jetzt hier Polly Jean Harvey ist. Deswegen ist sie wieder zu PJ zurückgegangen. Bei den anderen Sachen weiß ich das leider nicht aus dem Kopf, wie sie da auftritt. Okay. Aber musikalisch immer unter demselben Namen, genau. Außer eben, oder selbst wenn sie dann ein Album mal mit John Parrish sehr im Vordergrund macht, dann ist das eben PJ Harvey and John Parrish auf dem Cover.
Okay.
Um diese starke Veränderung mal noch mal ein bisschen zu untermauern, spiele ich dir mal und spiele unseren HörerInnen mal noch einen Song vor. Und zwar hat sie 2007 dann ein Album veröffentlicht, was meiner Sicht nochmal radikal anders war und was so nochmal eine ganz neue Phase, also nach diesem Übergang eine ganz neue Phase eingeleitet hat, sowohl was Songwriting angeht, als auch was die musikalische Ausgestaltung angeht. Der Song heißt When Under Ether und das Album heißt White Chalk von 2007.
Okay. Diese Freude an der Veränderung sehr beeindruckend. Also jetzt dritter Song, drittes Mal der Gesang komplett anders. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen mutig, ja, da den Fans immer was anderes vorzusetzen.
Ja, stimme ich dazu. Und sie macht das wirklich mit Ansage sozusagen, ne? Also sie ist für dieses Album losgegangen, hat Klavierstunden genommen. Hat ein Album produziert auf Klavier, also hat das Songwriting auf Klavier gemacht, hat das Album produziert und hat erst quasi im Jahr davor, sag ich mal, Klavierstunden genommen. Also hat ein neues Instrument gelernt, hat gleichzeitig Gesangsstunden genommen, um ihre Stimme nochmal in eine Tonlage zu bringen, die sie vorher so noch nicht dauerhaft gesungen hat, weil sie eine Idee hatte und weil sie Skizzen im Kopf hatte, die sie gerne umsetzen wollte. Und ich glaube, das ist das, was sie antreibt. Also das Interesse an Veränderungen und aber auch ja, den Mut, das zu machen, wie du schon sagst. Also kennt da keine Zurückhaltung.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Haken-Folge, die wir mal hatten, wo ja Richard Henschel auch gesagt hat, also in Abhängigkeit davon, welches Instrument er gerade benutzt oder im Hinterkopf hat, so unterschiedlich sind dann halt die Herangehensweisen, genau, an seine Arbeit als Schaffender. Das spiegelt sich hier ähnlich wieder. Ja.
Also das ist genau so spiegelt sie das auch, ja. Dass sie sagt, wenn ich ein neues Instrument anfasse, dann kommen da auch neue Ideen. Und da kommt ein neuer Blickwinkel auf meine Arbeit. Und das beeinflusst sie ganz sehr. Jetzt ist es nicht so, dass sie für jedes Album ein neues Instrument lernt, aber dass das schon Teil der Inspiration auch ist. Das ist auch eins der letzten Alben, oder das ist eins der Alben, wo sie anfängt, sich da auch ein bisschen von ihrem üblichen Songwriting-Prozess wegzubewegen. Also ihr üblicher Prozess sieht eigentlich so aus, dass sie selber Demos aufnimmt und den Text meistens um minimale musikalische Ideen herumbaut. Also sie hat meistens irgendeinen Riff auf der Gitarre oder jetzt in dem Fall eben am Piano. Und so erzählt sie, schreibt dann eben Text um so eine Grundidee herum. Das ist auch ganz, ganz interessant zu hören. Mittlerweile sind von ganz vielen Alben von ihr Demo-Alben entstanden oder quasi Nachveröffentlichungen, die immer den Albumtitel mit dem Zusatz Demo haben, wo sie halt dann zeigt, okay, das sind hier frühe Ideen und frühe Demos. Die sind schon relativ weit dann. Ne? Das ist jetzt kein, sagen wir mal, nur Fingerschnipsen und Text dazu. Aber es sind sehr rohe Ideen und da kann man das so ein bisschen nachvollziehen, auch wie sich das nochmal entwickelt. Was ich aber eigentlich noch erzählen wollte, also sie hat dann angefangen, nach diesem White Chalk Album ihren Prozess nochmal ein bisschen zu verändern. Und zwar hat sie dann später, auf den späteren Alben, die danach kommen, und da würde ich so ein bisschen sagen, da fängt jetzt mit diesem White Chalk so eine neue Phase an, hat sie erstens inhaltlich konzeptioneller gearbeitet. Also man könnte schon fast sagen, das böse Wort, sie hat dann Konzeptalben produziert.
Das ist überhaupt kein böses Wort.
Ich glaube, wir haben so ein paar Triggerbegriffe in diesem Podcast, die immer mal wieder auftauchen. Und das eine ist Konzeptalbum. Das andere ist vielleicht Genre. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Also sie hat angefangen, mehr an Themen zu arbeiten und sie hat vor allem, das hat sie auch nochmal Unterricht genommen und sich sehr stark mit Literatur, mit Poesie vor allem und mit Gedichten beschäftigt. und hat dann im Laufe der Zeit so einen Schreibstil, also ein Songwriting entwickelt, was vom Text anfängt und was von einer inhaltlichen Idee zu einer Art Gedicht, sag ich mal, oder Versen führt, die dann mal in den Song münden und die Musik dann eher nachgeordnet. Also sie komponiert dann die Musik zu den Songs dazu oder zu den Texten dazu. Und das hat sich wohl sehr stark geändert und das war auch nochmal eine, das hat der John Parrish auch nochmal so erzählt, es war auch für ihn nochmal eine ganz neue Herangehensweise, weil er dann sehr viel stärker noch mit einbezogen war. Sonst hat er manchmal, entweder hat sie eine Idee gehabt und er hat da draußen einen Song musikalisch gemacht und sie hat dann darauf wieder einen Text geschrieben. Und jetzt hat er eigentlich eher dann quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, zugearbeitet oder mit ihr gemeinsam dann zu einem existierenden Text ein Arrangement entwickelt. Ich glaube, das ist was, was sich für beide nochmal sehr deutlich verändert hat.
Und als Fan hört man das Ergebnis, also hört sich das anders an?
Ja, weil einerseits die Texte sehr viel dichter sind. Also was in den frühen Alben oder sagen wir mal bis zu dieser Phase aus meiner Sicht so war, das sind viele Songtexte, kurze, in sich abgeschlossene Geschichten, ich sage mal in Anführungsstrichen, aus dem menschlichen Leben. Also wo man klar und konkret erkennt, okay, Person A hat eine Beziehung zu Person B und die ist jetzt emotional zum Beispiel gerade in einer schwierigen Lage oder wie auch immer. Also es sind sehr nachvollziehbar, sehr offensichtliche Geschichten. Und die späteren Alben, die werden sehr viel dichter und da merkt man dieses, ja, also diese aus der Poetik kommende, das merkt man, glaube ich, sehr viel mehr.
Und die Musik fügt sich dann anders an?
Genau, also die Musik wird aus meiner Sicht auch sehr viel dichter und vor allem sehr viel komplexeres Arrangement.
Darf ich darauf hoffen, dass du da ein Beispiel für hast?
Wir hören uns jetzt den Song Let England Shake vom gleichnamigen Album von 2011 an. Das Album.
Was für eine Vorstellung.
Das Album behandelt das Thema Krieg im Allgemeinen und okay. Sehr speziell hat sie sich damit auseinandergesetzt, dass eigentlich ihr Heimatland auf Krieg gebaut ist. Und ne, also da spielt Kolonialismus eine Rolle, da spielen aber auch jahrhundertelange Kriege im eigenen Land eine Rolle und dass sie das als eine sehr verstörende Vorstellung empfindet. Ein Land, was sie eigentlich zumindest, was die Natur und das Leben angeht, als was sehr Angenehmes empfindet, dass das so eine sehr düstere Geschichte hat. Und damit setzt sich auf dem Album auseinander.
Interessant, weil du ja gerade gesagt hast, es ist alles dichter geworden und musikalischer, komplexer geworden, das habe ich auch gehört, aber man hat ja trotzdem immer noch den Eindruck, dass gerade musikalisch auch nur das drin ist, was reingehört, also nicht so diese Opulenz oder die Fülle von einem Popsong, sondern trotzdem sehr darauf fokussiert, worum es ja eigentlich geht.
Ja, das ist auf jeden Fall so, also sie hat da, glaube ich, in diesem Duo mit John Parrish zusammen achten sie schon einerseits, würde ich sagen, auf Minimalismus und auf ja, die richtige Komposition für das richtige Stück. Das ist auf jeden Fall so.
Und sie klang schon wieder ganz anders.
Ja. Also wie gesagt, jedes Album ist wirklich, verändert sich sehr stark. Aus meiner Sicht ist wirklich hier die große Veränderung, dass die Texte sehr viel poetischer sind, also dass es sehr viel mehr aus dem, ja, aus einer poetischen Sicht, aus einer Gedichtsicht kommt. Und das, glaube ich, auch den Gesang so ein bisschen beeinflusst, ne? Also dass da einfach eine andere Gesangsmelodie, wenn du so möchtest, also ein anderer Fluss drin ist.
Und ich finde es spannend, dass sie so ein Thema mit so einer Leichtigkeit angeht. Also diesen Kontrast, den sie da aufmacht, der ja nochmal so eine ganz andere Mitteilungsebene darstellt. Das finde ich total spannend, dieses locker, flockig, elfenhafte zum Thema Krieg. Also
das habe ich, ja, das...
Sehr interessant.
Das Interessante, das habe ich so noch gar nicht gesehen, dass das so ein Kontrast ist, aber das stimmt, ja. Also da ist eine gewisse Leichtigkeit da und trotzdem, also wenn man mal die Texte dann in Ruhe liest, merkt man halt, ne, wie viel kondensierte Grausamkeit da auch drin ist. Also sie hat sich eben, wie gesagt, vor allem mit den Kriegen in ihrem Heimatland Großbritannien, aber auch allgemein, also sie ist drauf gestoßen auf das Thema, weil in der Zeit ja die Kriege im Irak und in Afghanistan ja immer noch aktiv waren. Ne? Also die sind Anfang der 2000er losgegangen, aber die haben sich ja über viele, viele Jahre entwickelt und gerade für Großbritannien, also war das ein großes Thema, weil die ja sehr, sehr, also sie sind vor allem in Afghanistan sehr stark mitgegangen mit sehr vielen Soldaten und haben entsprechend auch viele eigene Verluste gehabt. Und das ist was auch da sehr stark diskutiert wurde, anders als vielleicht in den USA. Also in den USA ist das auch diskutiert worden, aber da ist, glaube ich, so da wird in den modernen Zeiten wurde da sehr viel in den Krieg gezogen. Die USA sind ja in Anführungsstrichen permanent im Krieg irgendwo auf der Welt. Und für Europa, das war ja auch in Deutschland eine große Diskussion und vor allem auch in Großbritannien war das ein größeres Thema, weil das nochmal eine Realität zurückgebracht hat, die so nicht so präsent war. Und ausgehend von dieser heutigen Perspektive ist sie dann eingestiegen, hat dann wirklich sehr stark recherchiert, hat sich mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt über die verschiedenen Epochen, also sei es jetzt Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber auch weiter zurückgehend in die englische Geschichte.
Jetzt sind wir genau da, glaube ich, wo du mich auch hinhaben wolltest. Ich denke, ich muss mir das noch ein, zwei, dreimal ganz in Ruhe auch anhören, um für mich auch klar zu kommen, ob das an der Stelle Zynismus ist oder einfach nur ein Mittel, um das überhaupt auszuhalten, dieses Beschwingte, was sie uns da quasi, womit sie uns den eigentlichen Text unterjubelt.
Na, ich muss da auch nochmal drüber nachdenken, weil wie gesagt, also das ist mir jetzt auch gerade, als du das gesagt hast, das erste Mal so aufgefallen, dass dieser Kontrast so da ist. Und gleichzeitig finde ich, es ist ja ein beschwingtes, was jetzt nicht so zum Tanzen einlädt. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Song, wo du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so an so einem Sommerabend irgendwie beschwingt tanzt.
Naja, aber trotzdem, also ich glaube schon, dass man vielleicht, wenn man gar nicht auf den Text hört, das Bedürfnis hat, mit den Füßen wenigstens mitzuwippen. Und wenn du dir das da mal zu Gemüte führst, was ihr eigentlich aussagt, dann, na, weißt du, so wie im Kabarett, wenn dir das Lachen im Hals stecken bleibt.
Ja. Na, pass auf, dann machen wir das da ganz einfach. Weil das so schwierig ist, gebe ich dir noch einen Song.
Na klar.
Der das Thema eigentlich auch nur minimal verlässt. Der Song heißt The Ministry of Defense und ist vom Nachfolgealbum. Das Nachfolgealbum heißt The Hope Six Demolition Project. Und ich sag dir dann hinterher, worum es in dem Album geht.
Okay. This is the ministry of defense. Stairs and walls are all that's left. Holes let through the air. Kids do the same thing everywhere.
They spray graffiti.
Backe, oder? Also ich glaube, wir stecken gerade unterkante Oberlippe in der Apokalypse.
Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das einfacher mache, unsere Interpretation von vorher, oder eher schwieriger.
Also ich bin total beeindruckt, wie sie das schafft, sich immer wieder so zu entziehen mit ihrer Musik. Also 30 Jahre Major-Label finde ich jetzt gerade nach all dem, was ich gehört habe, sehr beeindruckend, wie sie die Leute dazu gebracht hat, ihr da zur Stange zu halten.
Ja. Weiß nicht, das muss ich vielleicht nochmal nachrecherchieren im Nachgang, ob das Label irgendwann mal gesagt hätte, so geht's aber nicht. Aber auch in unserer Folge, die noch kommt, wenn der Podcast hier veröffentlicht ist, ist sie schon veröffentlicht, in der Radiohead eine Rolle spielt, auch da hatten wir das ja schon, ne, dass die auf einem Major-Label auch Sachen gemacht haben, wo dann manche Label-Manager beim Probehören graue Haare bekommen haben, instantan. Ich glaube, der Fakt, dass er einfach konstant Platten verkauft und sehr viel auch in einem sehr starken Rhythmus das abliefert und das alles immer erfolgreich ist, das gibt unter Garantie auch so einen Vertrauensvorschuss, da Sachen machen zu können. Dieses Album jetzt, die Hope Six Demolition Project, das knüpft eigentlich inhaltlich an. Also sie hat für dieses Album oder bevor sie dieses Album geschrieben hat, eine Reise mit einem bekannten Fotografen, Seamus Murphy, gemacht. Und der ist vor allem durch Kriegsreportagen bekannt. Also der hat eben viel im Irak und in Afghanistan fotografiert. Und sie ist mit ihm nach Afghanistan gereist, sie ist mit ihm in den Kosovo gereist und sie ist mit ihm nach Washington D.C. gereist und hat ihn da erstmal nur begleitet, hat da Notizen gemacht, hat sich die Situation angeguckt, weil sie nach diesem, sagen wir mal, Recherchealbum über den Krieg hat sie gemeint, ich muss das doch mal irgendwie vor Ort sehen und muss mir da einen Eindruck machen. Und auf dem Album geht es auch sehr viel um dieses Spannungsfeld, eben USA als einerseits in Anführungsstrichen so eine politische Ordnungsmacht und andererseits als Aggressor in Kriegen, ne, und dann auch vor Ort zu sein in einer Lage in Afghanistan, die ja auch sehr komplex ist, wo man jetzt nicht nur sagen kann, das ist jetzt ein Land, in dem ausschließlich Terroristen leben, oder es ist ein Land, was ausschließlich von den USA befreit wurde. Also das ist ja eine sehr viel komplexere Situation und sie hat versucht, sich da auf so eine menschliche Ebene zu begeben und zu schauen, wie geht's denn eigentlich den Menschen vor Ort und auch in den USA dann wieder zu sehen. Also sie hat sich in den USA jetzt nicht mit PolitikerInnen getroffen oder mit Generälen, sondern sie hat sich vor allem mit Menschen getroffen, die in sehr armen Regionen des Landes, beziehungsweise in Washington D.C., die einfach dann 2-3 Bezirke weiter weg wohnen von da, wo die Machtzentren sind und in einer Armutssituation leben, die aus einer westlichen Perspektive unhaltbar ist eigentlich, ne? Und sie hat sich da wirklich sehr stark auf diese menschliche Perspektive begeben, um ein bisschen mehr rauszufinden, was bewegt denn die Menschen da.
Ja, am Ende ist ja auch das nur stringent, glaube ich. Also es kann ja nicht jeder nur seinen Trennungsschmerz in Musik verarbeiten, sondern das ist ja gut, dass die Kunst sich dieser fundamentalen Themen auch annimmt, weil das nochmal auch auf die Menschen eine andere Wirkung bringt, als wenn das nur der Journalismus machen würde.
Ja, also gerade in dem Projekt, in dem Album ist das irgendwie sehr klar geworden. Also sie hat das Album daraus geschrieben aus den Erfahrungen. Die Seamus Murphy hat einen Dokumentarfilm daraus gedreht. Auch teilweise, wenn sie ein Video gemacht hat, sind teilweise Szenen aus diesem Film in ihrem, sag mal in Anführungsstrichen, Musikvideo aufgetaucht. Also das hat sich da an der Stelle sehr, sehr gut ergänzt. Mhm. Genau. Sollen wir noch einen draufsetzen?
Na klar, immer.
Ich erspare dir und den HörerInnen noch einen Song. Das gebe ich mal.
Oh, ich hätte gerne noch, so ist es nicht.
Nee, das gebe ich mal als Hausaufgabe sozusagen mit. Mhm. Wir haben, glaube ich, eine ganz große Bandbreite schon gehört, aber um vielleicht inhaltlich noch einen draufzusetzen, es gibt noch ein weiteres Album. Das hat den etwas kryptischen Titel I Inside the Old Year Dying. Das ist von 2023. Und auf dem Album ist sie nochmal ganz anders vorgegangen. Also es ist musikalisch, würde ich sagen, vergleichbar mit den beiden Vorgängeralben, was so die Intensität und was die Komplexität angeht, ist aber inhaltlich nochmal viel komplexer. Und zwar ist sie da von der Richtung gekommen, dass sie erst ein Buch veröffentlicht, eine Geschichte, fast schon eine Fabel, die sie aber in Versform veröffentlicht hat, in einem südenglischen Dialekt, also einem Dorset-Dialekt aus der Gegend, aus der sie stammt, der auch heutzutage eigentlich kaum noch gesprochen wird. Also eine sehr komplexe textliche Basis und daraus hat sie, aus einzelnen Passagen, hat sie dann Songs entwickelt.
Jetzt kann man Dinge zu kompliziert machen. Nach all dem, was ich heute gehört habe von ihr, neigt sie da nicht dazu. Erzähl mir, nimm mir das mal bitte auseinander.
Na, also ich muss sagen, es ist schon sperrig. Also ich habe das Album schon ein paar Mal gehört. So richtig warm werde ich nicht damit. Da ist vielleicht so ein bisschen die von dir vorhin angesprochene Leichtfüßigkeit, so dieses Mitwippen ist da irgendwie nicht so richtig drin. Es ist schon ein sperriges Album und man versteht vor allem eben textlich sehr, sehr wenig. Was ich interessant finde, wir hatten ganz am Anfang, hattest du schon mal gefragt über das Live-Performance. Sie präsentiert dieses Album in einer fast einer theatralen Ausstattung live. Also das heißt, sie hat da ein Bühnenbild und sie trägt da auch eine Art Kostüm, ein sehr ausladendes weißes Kleid und auch John Parrish spielt da ein bisschen eine Rolle. Also das heißt, es ist schon fast eine Theaterdarbietung und sie spielt live oder hat auf den Touren das Album komplett gespielt, also von Anfang bis Ende. Jeden einzelnen Song und erst danach sozusagen ein reguläres Set angehangen. Er hat auch aufgrund dessen auf der Tour auf eine Vorband verzichtet und hat dann dafür eben das sehr opulent ausgeschaltet.
Und bei dem angehängten Set ist sie dann ohne Kleid oder ohne dieses sehr künstlerische Setting aufgetreten oder schloss sich das dann so an?
Ich glaube, das hat sich direkt angeschlossen. Bin ich aber nicht ganz so sicher, weil wie gesagt, ich muss zugeben, dass ich nicht dabei war. Es gibt da schon eine Trennung, ne? Also es war schon allen klar, okay, nachdem das durch ist, also alles in einem Block und dann, sagen wir mal, ein eher reguläres Set. Mhm. Ich glaube, dass ihr das wichtig ist, dass es trotzdem beides stattfinden kann, weil wie gesagt, sie ist eben mittlerweile auch in anderen Bereichen der Kunst sehr aktiv und geschätzt und es ist schon was ihr wichtig ist, ihren Ausdruck so zu finden, wie sie den gerade fühlt. Das ist natürlich, wir hatten ja das Thema schon, dass es vielleicht nicht bei allen Fans so gut ankommt und dass sicher auch einige dabei sind, die auch lieber mal die alten Stücke hören wollen, die sie schon kennen, wo man vielleicht auch mal auf einem Konzert mitwippen kann. Das ist sicher auch ein Thema, ne? Aber da haben auch Konzerte jetzt eben stattgefunden, die nicht nur in, sagen wir mal, Hallen stattgefunden haben, sondern die auch dann teilweise eben in Theatersettings stattgefunden haben, wo auch mehr Sitzplätze als Stehplätze vorhanden waren zum Beispiel.
Aber das kann ja durchaus sein, dass sie mit ihrer Kunst, je nachdem, welche Ausprägung sie gerade hat, unterschiedliche Fangruppen anspricht.
Ja, ja.
Das ist ja, glaube ich, ganz legitim.
Genau, genau. Und von daher ordnet sich das für mich auch relativ natürlich in diesen Weg ein, den sie so gegangen hat. Also das ist schon in sich stimmig und das ist jetzt nichts, was jetzt völlig aus dem Rahmen fällt. Es ist eben was anderes, wenn man, sag mal in Anführungsstrichen, ein Pop-Rock-Album erwartet. Das wird man von ihr so nie bekommen, sondern es ist immer irgendwie eine Weiterentwicklung, aber das macht es auch so spannend. Also ist wohl für dieses Jahr ein neues Album angekündigt. Da sind alle sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Und das hält ein Jahr als Fan auch neugierig.
Und so jetzt, um die Sache mal zusammenzufassen, nimmst du sie als Musikerin wahr oder als Künstlerin? Beziehungsweise hat sich das eventuell auch verschoben über die Jahrzehnte?
Ich nehme sie schon als Musikerin wahr, aber eben als eine, die so Genregrenzen für sich selber gar nicht so als relevant sieht, sondern die sich die Freiheit rausnimmt, sich zu entwickeln und für sich selber was zu finden, was sie irgendwie interessant findet. Und dafür schätze ich sie eben auch.
Ich fand es jetzt hier total spannend für mich, weil ich finde das Wohltun, Menschen kennenzulernen, die so ein Interesse an der eigenen Entwicklung haben, so eine Neugier, was Neues zu machen, die nicht so sehr festhalten, sondern für die das immer weitergeht, so ein Prozess.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das hat man, glaube ich, auch schon mehrfach besprochen, dass wir beide ja Bands, die das einmal gefundene Muster nie wieder verlassen, jetzt nicht so sehr interessant finden.
Dann ist es ja auch ein bisschen erfrischend zu sehen, dass sowas trotzdem auch ab und zu mal auf einem Major-Label stattfinden kann. Auch wenn es vielleicht die Ausnahme ist.
Das ist wahr. Und dass es dann auch über so eine lange Zeit sich so sehr aufrecht halten kann, dass es immer wieder stattfindet.
Ja, schön. Sarah, ich würde sagen, hast du noch Fragen?
Ja, eine ganze Menge. Aber vielleicht lese ich dann deine Shownotes. No pressure. wie ich das am Anfang gesagt habe, ich habe PJ Harvey immer gehört und nie wirklich zur Kenntnis genommen und denke jetzt, vielleicht habe ich damals, als sie angefangen hat, auch nichts verpasst. Ich denke, jetzt ist für mich persönlich auch ein guter Zeitraum, das kennenzulernen und das zu schätzen, dass sie mit diesen reduzierten Mitteln so viel erreicht. Ja, vielleicht war ich da früher noch gar nicht bereit dazu. Also dann danke doppelt ja, dafür. Danken.
Das macht mir ja eine große Freude. Und ich denke, wenn du oder die HörerInnen da ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ich habe versucht, bewusst diese Songs auszuwählen, auch von Alben, bei denen ich denke, die sind so ein bisschen, naja, Bojen, an denen man sich so ein bisschen langhangeln kann. Aber da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Also bloß weil wir jetzt von manchen Alben nichts gespielt haben, heißt das nicht, dass die uninteressanter sind. Ich habe bloß versucht, so ein paar Leuchttürme oder ein paar Wegmarken mitzunehmen. Also das heißt, steigt gerne an diesen Punkten ein und schaut einfach mal, wie ihr weiterkommt.
Das heißt vor allen Dingen, dass wir nur Betrag X an die GEMA bezahlen und nicht eine ganze Stunde Musik spielen können.
Auch das, ja.
Lieber Christopher, vielen Dank. Du hast meinen Horizont erweitert. Ich weiß das total zu schätzen.
Ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich immer wieder, dass wir diesen schönen Podcast machen können. Und ich danke allen HörerInnen. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem beim nächsten Mal wieder, oder?
Genau. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Tschüss.